Paulus nennt ihn den Erstling der Schöpfung. Er ist also von Gott geschaffen und somit ein Geschöpf Gottes und ebenso wenig Gott wie alle anderen Geschöpfe Gott sind. Weil man keinen Anhaltspunkt für die falsche Lehre, dass Christus Gott sei, im Neuen Testament finden konnte, verlegte man sich auf das Mittel der Fälschung mehrerer Bibelstellen, um so Beweisstellen für die Gottheit Christi zu schaffen. Einige davon will ich dir anführen. Im Briefe an die Römer schreibt Paulus 9,3-5: Gern wollte ich selbst aus der Gemeinschaft mit Christus ausgestoßen sein, wenn ich dadurch meine Brüder, meine Stammesverwandten nach dem Fleische retten könnte. Sie sind ja Israeliten, denen die Annahme zum Gottesvolk und die Herrlichkeit, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißung zuteil geworden sind, denen die Erzväter angehören und aus deren Mitte der Messias leiblich hervorgegangen ist. Der über allem waltende Gott sei dafür gepriesen in Ewigkeit. Amen. Aus innigem Danke dafür, dass der Messias als Mensch aus demselben Volke hervorgegangen ist, dem er selbst angehört, spricht hier Paulus einen Lobpreis Gottes aus, wie er das öfter in seinen Briefen tut. Nun hat man diese Stelle zu einer Fälschung benutzt, indem man übersetzte: Aus deren Mitte der Messias leiblich hervorgegangen ist, der da ist, der über allem waltende Gott, gepriesen in Ewigkeit. Durch diese Fälschung hat man den Messias zum Gott gestempelt. Eine ähnliche Fälschung nahm man vor bei folgender Stelle in dem Brief des Paulus an Titus 2,13. Dabei sollen wir auf unser seliges Hoffnungsgut und auf die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und auf die unseres Heilandes Jesus Christus warten. Hier spricht Paulus von der Herrlichkeit des großen Gottes, zu der zu gelangen das Ziel der ganzen materiellen Schöpfung ist, und von der Herrlichkeit unseres Heilandes Christus Jesus, durch die wir in die Herrlichkeit Gottes eingeführt werden, nach den Worten Christi: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Paulus unterscheidet also hier die Herrlichkeit des Vaters von der Herrlichkeit Christi. Diese Stelle hat man nun in die falsche Fassung gebracht. Dabei sollen wir auf unser seliges Hoffnungsgut und auf die Erscheinung unseres großen Gottes und Heilandes Christus Jesus warten. Durch diese Übersetzung soll bei dem Leser der Eindruck erweckt werden, als sei Christus der große Gott, auf dessen Herrlichkeit wir warten sollen. Solche Fälschungen werden freilich demjenigen sofort zum Bewusstsein kommen, der mit den Briefen des Apostels Paulus vertraut ist. Denn er weiß, wie scharf dieser Apostel in allen seinen Schreiben die Person Christi von der Person Gottes unterscheidet, wie er den Vater, den Gott Christi nennt, und Christus bloß als den vom Vater bestimmten Herrn bezeichnet, wie er lehrt, dass Gott alle Feinde dem Sohn unterwerfen werde, und zwar als letzten Feind den Todesfürsten Luzifer selbst, dass aber dann der Sohn auch sich selbst dem unterwerfen werde, der ihm alles unterworfen habe, damit Gott alles in allen sei. 1. Korinther 15,27-28. Sein Gruß lautet stets: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und vom Herrn Jesus Christus. Er sagt nie: und von Gott, dem Sohn. Wenn daher aus irgendeiner Stelle eurer jetzigen Bibel etwas anderes herausgelesen wird als die Wahrheit, dass nur der Vater Gott ist, dann ist entweder die Übersetzung in eure Sprache falsch, oder es liegt schon eine Fälschung des griechischen Textes vor, aus dem eure Übersetzungen angefertigt sind. Manchmal liegt sowohl eine Fälschung des griechischen Textes als auch eine falsche Übersetzung in eurer Sprache bei ein und derselben Stelle vor. Eine solche hast du im Briefe des Paulus an die Philipper, die nach eurer heutigen Übersetzung lautet: Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus es war. Obwohl dieser in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Philipper 2, 5-6. Der richtige Text lautete: Dieselbe Gesinnung sei in euch allen, wie sie in Christus Jesus war. Denn wiewohl er in seiner äußeren Gestalt wie ein Gott aussah, hatte er es doch nicht als eine Selbstberaubung angesehen, sich vor Gott zu demütigen, sondern er hat sich entäußert und die äußere Gestalt eines Sklaven angenommen. Dass Christus in der Gestaltung seines himmlischen Leibes als Geist wie ein Gott aussah, ist die Wahrheit, und alle Geister, die ihn zum ersten Mal sehen, meinen Gott zu sehen. So herrlich hat Gott seinen Erstgeborenen ausgestattet. Die grobe Fälschung in diesem Text besteht darin, dass anstatt der Worte »sich vor Gott zu verdemütigen« die Worte eingeschoben wurden, Gott gleich zu sein. Da soeben der Ausdruck gebraucht wurde, wie ein Gott aussehen, so möchte ich hier die Stelle aus dem Anfang des Johannesevangeliums anschließen, die ihr ebenfalls als Beweis für die Gottheit Christi anführt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Zunächst heißt es nicht, Gott war das Wort, sondern ein Gott war das Wort. Hier gebraucht Johannes die Bezeichnung ein Gott, wie sie im Sprachgebrauch der damaligen Zeit für diejenigen angewandt wurde, die besondere Werkzeuge Gottes waren und als Gesandte Gottes mit dem allein wahren Gott in besonderer Verbindung standen. Denselben Sprachgebrauch wandte einst Gott bei Mose, dem großen Gottgesandten und Vorbild Christi, an, indem er zu Mose sagte: »Aaron soll für dich zum Volke reden, er soll dein Mund sein, und du sollst sein Gott sein.« 2. Mose 4, 16. Dasselbe bestätigt Christus den Juden gegenüber, die ihm vorwarfen, er mache sich Gott gleich, weil er sich als Sohn Gottes bezeichnete. Er fragte sie: »Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter?« Wenn nun die Schrift die Männer, an die ein Auftrag Gottes erging, Götter genannt hat, wie könnt ihr da mir, den der Vater geweiht und in die Welt gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Christus sagt also in diesen Worten: Wie könnt ihr behaupten, ich mache mich Gott gleich, indem ich mich als Sohn Gottes ausgebe? Selbst wenn ich mich einen Gott genannt hätte, wäre dies keine Gotteslästerung, denn diejenigen, die bisher als Gesandte Gottes auftraten, wurden Götter genannt, weil sie Aufträge Gottes zu verkünden hatten. Um wie viel mehr könnte ich mich daher einen Gott nennen, da mir die höchste Aufgabe übertragen ist, die je einem Gesandten Gottes zuteil wurde? Aber ich vermeide absichtlich die Bezeichnung Gott, um keine falsche Deutung dieses Wortes zu veranlassen, und nenne mich den Sohn Gottes, der ich ja auch in Wirklichkeit bin. Ebenso schreibt Paulus: Mag es auch sogenannte Götter, sei es im Himmel, sei es auf Erden, geben. Es gibt ja viele solcher Götter und viele Herren. So gibt es doch für uns Christen nur einen Gott, den Vater, und nur einen Herrn, Jesus Christus. 1. Korinther 8, 5-6. Paulus möchte also den Ausdruck Gott bei den Christen nicht mehr in dem uneigentlichen Sinn gebraucht wissen, in dem er bisher auch auf Geschöpfe Gottes angewandt wurde, sondern sie sollen die Bezeichnung Gott nur dann gebrauchen, wenn sie den einen wahren Gott, den Vater, damit meinen und niemand als Herrn bezeichnen, außer Jesus Christus. Also auch Jesus Christus durften sie nicht als Gott bezeichnen. Eine andere Fälschung findet sich im Briefe des Johannes. Die Stelle lautet in der richtigen Fassung: Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, um den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir stehen in der Gemeinschaft mit dem Wahrhaftigen, indem wir in Gemeinschaft mit seinem Sohne sind. Dieser ist wahrhaftig und ewiges Leben. 1. Johannes 5, 20. Hier hat man außer anderen Fehlern vor allem das Wort Gott im letzten Satz hinzugefügt, so dass dieser lautet: Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Johannes lehrt hier dasselbe, was Christus und die Apostel an so vielen Stellen ausgesprochen haben, nämlich: Gott ist der Wahrhaftige. Aber auch der Sohn ist wahrhaftig, denn er spricht die Worte Gottes. Er lehrt ja bloß das, was der Vater ihm aufgetragen. Er ist also in allem, was er verkündigt, ebenso wahrhaftig wie der Vater selbst. Diejenigen, die daher in der Gemeinschaft mit dem Sohne stehen, sind dadurch auch in Gemeinschaft mit dem wahrhaftigen Gott. Und da Gott seinem Sohn ewiges Leben verliehen, so ist der Sohn für alle, die in Gemeinschaft mit ihm sind, ebenfalls ewiges Leben. Als Hauptbeweisstelle für die Lehre, dass in Gott drei Personen seien, die zusammen nur einen Gott ausmachen sollen, dient jene große Fälschung im Briefe des Apostels Johannes, deren richtiger Text lautet: So sind es also drei, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen in ihrem Zeugnis überein. 1. Johannes 5, 6. Die Fälscher haben hier den Satz hinzugefügt: Und drei sind im Himmel, die Zeugnis geben, der Vater, das Wort und der Geist. Und diese drei sind eins. Dass dieser ganze letzte Satz eine erfundene Einschiebung ist, wissen auch eure katholischen Theologen. Trotzdem ist sie jedoch immer noch in den katholischen Bibelausgaben enthalten, während andere christliche Kirchen sie daraus entfernt haben. Außer dieser Fälschung habt ihr im ganzen Neuen Testament auch nicht einmal einen scheinbaren Anhaltspunkt für die Lehre, dass das, was ihr Heiliger Geist nennt, gleicher Gott mit dem Vater sein soll. Was das Neue Testament mit Heiliger Geist bezeichnet, bedeutet die Gesamtheit der guten Geisterwelt. Gott ist ein Heiliger Geist. Er ist der höchste und heiligste aller Geister. Der Sohn Gottes ist ein Heiliger Geist. Er ist der höchste und heiligste der geschaffenen Geister. Die hohen Himmelsfürsten, ein Michael, ein Gabriel, ein Raphael und viele andere sind heilige Geister. Alle Heerscharen Gottes sind heilige Geister. Auch Luzifer war vor seinem Abfall ein heiliger Geist. Alle Menschen und die ganze materielle Schöpfung waren einmal heilige Geister. Das große Missverständnis, das durch die Bezeichnung »der Heilige Geist« hervorgerufen wurde, rührt von den falschen Übersetzungen des griechischen Textes des Neuen Testamentes her. Wo dort ein Heiliger Geist zu lesen ist, haben eure Übersetzer unbegreiflicherweise »der Heilige Geist« geschrieben. Man muss sich deshalb darüber wundern, weil die Übersetzer doch Männer waren, welche die griechische Sprache beherrschten und genau wussten, wie streng gerade diese Sprache im Gebrauch des bestimmten und des unbestimmten Geschlechtswortes ist. Du hast ja früher während deiner Studien die griechische Sprache gelernt, in der das Neue Testament euch abschriftlich überliefert ist. So viel wirst du von dieser Sprache wohl noch verstehen, dass du anhand des griechischen Neuen Testamentes meine Behauptung nachprüfen kannst. Ich will nur einige Stellen aus der überaus großen Anzahl herausgreifen. Ich nehme das Evangelium des Matthäus. Da heißt es gleich in den ersten Kapiteln von Maria, dass sie von einem Heiligen Geist guter Hoffnung war, nicht von dem Heiligen Geist. Und einige Zeilen weiter, das von ihr zu erwartende Kind stammt von einem Heiligen Geist, nicht von dem Heiligen Geist, als ob es bloß einen einzigen Heiligen Geist gäbe. Wenn du das Evangelium des Lukas nachschlägst, so wirst du dasselbe finden. Auch hier heißt es: Ein Heiliger Geist wird auf dich kommen, und die Kraft eines sehr Hohen wird dich überschatten. Und nicht, wie eure Übersetzung lautet, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten dich überschatten. Es war nicht der Allerhöchste, der sie überschattete, sondern einer von den höchsten Geistern Gottes. Ebenso heißt es schon vorher von der Geburt des Johannes: Mit einem Heiligen Geist wird er von Geburt an erfüllt sein. Und nachher von Elisabeth, sie wurde mit einem Heiligen Geist erfüllt. Ebenso bei Zacharias, er wurde mit einem Heiligen Geist erfüllt. Christus sagt, wenn ich aber die bösen Geister durch einen Geist Gottes austreibe, Matthäus 12, 28, und Johannes der Täufer erklärt, der nach mir kommt, wird euch mit einem Heiligen Geist taufen. Markus 1, 8. Die Apostelgeschichte sagt in den ersten Zeilen von Jesus, dass er sich die Apostelkraft eines Heiligen Geistes erwählt hat und schildert, wie am Pfingstfest ein Heiliger Geist auf jeden der Anwesenden kam und sie erfüllt wurden von einem Heiligen Geist. Bei der Erklärung des 12. und 14. Kapitels des 1. Korintherbriefes habe ich dich bereits auf diesen verhängnisvollen Übersetzungsfehler aufmerksam gemacht, durch den in euch die Meinung erweckt wird, es gebe bloß einen einzigen Heiligen Geist und dieser sei eine göttliche Person, eines Wesens mit dem Vater, wie er auch deine bisherige Kirche lehrt. An allen Stellen, an denen der griechische Text ein Heiliger Geist oder ein Geist sagt, haben eure Übersetzer der Heilige Geist oder der Geist geschrieben. Wenn es in den griechischen Bibelurkunden ein Geist heißt, dann ist einer von vielen gemeint. Ihr begeht daher einen sinnentstellenden Fehler, wenn ihr der Heilige Geist dafür setzt. Es gibt in jenen Urkunden allerdings auch Stellen, in denen es der Heilige Geist oder der Geist heißt. In diesen Stellen bedeutet es entweder den Geist im Gegensatz zur Materie, wie in dem Satz, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder es bedeutet den Geist Gottes, also Gott selbst, oder eine bestimmte Art von Geistern, wie der Geist des Lichtes, der Geist der Finsternis, der Geist der Wahrheit, der Geist des Trostes. Damit soll nicht gesagt werden, dass es bloß einen einzigen Geist des Lichtes, der Finsternis, der Wahrheit, des Trostes, der Stärke gibt. Hier steht die Einzahl anstelle der Mehrzahl. Es ist dieselbe Ausdrucksweise, wie ihr sie auch in den heutigen Sprachen habt. Auch ihr sagt zu dem Kranken, ich will dir den Arzt holen. Ihr wollt damit gewiss nicht zum Ausdruck bringen, dass es bloß einen einzigen Arzt gäbe. So sagt ihr auch, der Bauersmann hat dieses Jahr eine gute Ernte und meint damit den ganzen Bauernstand. So wendet ihr die Bezeichnung der Handwerker, der Jurist, der Künstler, der Theologe an, wenn ihr alle Handwerker, Juristen, Künstler, Theologen meint. Wenn also Christus sagt, ich werde euch den Geist der Wahrheit senden, so meint er die Geister der Wahrheit. Denn du weißt bereits, dass die Geister Gottes gemäß ihren Aufgaben nach Berufen eingeteilt sind. Es gibt Geister des Schutzes, Geister des Kampfes, Geister des Trostes, Geister der Stärke, Geister der Weisheit und zahllose andere Arten. Ein Geist der Wahrheit hat ganz andere Aufgaben und daher auch ganz andere Fähigkeiten als ein Geist aus den Legionen Michaels. Ein Geist des Kampfheeres kann nicht die Aufgabe eines Geistes des Trostes oder der Weisheit oder der Wahrheit übernehmen. Jeder Geist hat seinen bestimmten Beruf und die zur Ausübung dieses Berufes erforderlichen Gaben und Kräfte. Auch Luzifer hat seine Geisterscharen nach besonderen Aufgaben gegliedert. Auch er hat sein Kampfheer, seine Geister der Lüge, der Trostlosigkeit, der Habsucht, des Stolzes, des Neides, der Rache, der Unzucht und jeder anderen Schlechtigkeit. Die einzelnen Arten, sowohl der guten als auch der bösen Geister, sind Spezialisten in ihrem Fach und wissen die, an denen sie arbeiten, für das Gute oder das Schlechte ihres Spezialfaches reif zu machen. Du siehst, wie die Lehre von dem dreipersönlichen Gott nicht nur dem gesunden Denken widerspricht, sondern auch in der Heiligen Schrift keinerlei Stütze hat. Wenn nun auch nur der Vater Gott ist, während der Sohn und die übrigen Geister seine Geschöpfe sind, so besteht doch zwischen Vater, Sohn und der guten Geisterwelt eine innige Zusammengehörigkeit und Einheit. Es ist die Einheit des Wollens und Wirkens. Was der Vater will, das will auch der Sohn, und das wollen auch die dem Sohne unterstellten Geisterscharen. Gott ist der Herr und Eigentümer der ganzen geistigen und materiellen Schöpfung. Ihm gehört alles. Dem Sohn hat er die Leitung der Schöpfung übertragen in ähnlicher Weise, wie nicht selten eure irdischen Fabriksherren dem ältesten Sohne die Leitung der Fabrik übertragen und ihm das gesamte Fabrikspersonal unterstellen. In einem solchen Falle empfängt der betreffende Sohn die Anweisungen und Aufträge von seinem Vater und ist von ihm in allem abhängig. Denn der Vater ist und bleibt der Herr und Eigentümer der Fabrik, und der Sohn kann in der Leitung des gesamten Betriebes nur nach den Anweisungen handeln, die er von seinem Vater erhalten hat. Aber den Angestellten und Arbeitern des Betriebes gegenüber ist der Sohn der Herr, dessen Anordnungen sie Folge zu leisten haben. Und alle Wünsche, die sie dem Vater als dem Fabrikseigentümer vortragen möchten, haben sie durch den Sohn als den Beauftragten und Stellvertreter des Fabrikseigentümers an diesen gelangen zu lassen. Übertrage dieses menschliche Beispiel auf das Verhältnis zwischen Gott und dem Sohne Gottes, und alle Aussprüche über seine Stellung zu Gott, seinem Vater, werden dir klar werden. Alle Macht, deren der Sohn als Stellvertreter des Vaters zur Leitung der Schöpfung Gottes bedarf, hat er vom Vater erhalten. Er hat sie nicht aus sich. Alles ist dem Sohne unterstellt, aber nur auf Anordnung des Vaters. Alles, was der Vater in der Schöpfung als seinem Eigentum wirken will, wirkt er durch den von ihm dazu beauftragten Sohn. Und alles, was zu dem Vater gelangen soll, kann nur durch den Sohn zu ihm kommen. Daher der Ausspruch Christi: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der Sohn nimmt die Aufträge Gottes entgegen. Die er nicht selbst auszuführen hat, gibt er an diejenigen Geister weiter, die Kraft ihres besonderen Berufes dafür in Frage kommen. Diese vollziehen sie im direkten Auftrage des Sohnes und im indirekten Auftrage des Vaters. Das ist auch der Sinn der Worte, die Christus bei der Aussendung der Apostel gebrauchte und die in eurer Bibel nicht ganz genau wiedergegeben sind. Er sagte: Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes in einem heiligen Geiste. Matthäus 28, 19. Der Auftrag, den Christus den Aposteln gab, hatte er vom Vater erhalten. Darum handelten die Apostel bei der Ausführung des Auftrages indirekt im Namen des Vaters. Da sie ihn aber direkt durch den Sohn erhalten hatten, geschah die Ausführung im Namen des Sohnes. Weil die Ausführung aber nur möglich war, wenn ein Geist Gottes ihnen durch seine Kraft dabei half, so geschah sie in der Kraft eines Heiligen Geistes oder in einem Heiligen Geiste. Die Heiligen Geister, die sie dabei benötigten, wurden ihnen von Christus selbst zugewiesen. Auf sie berufen sich daher auch immer wieder die Apostel bei ihrer Lehrverkündigung und betonen, dass sie die Wahrheit empfangen hätten durch Zuteilung eines Heiligen Geistes. So ist es auch bei allen euren gottgewollten Werken. Ihr tut sie in Erfüllung des Willens Gottes, also im Namen des Vaters. Der Wille Gottes ist kundgetan durch den Sohn, so dass ihr auch handelt im Namen des Sohnes. Und die Kraft, die ihr dazu benötigt, empfangt ihr durch einen Heiligen Geist. Ihr tut also das Werk in einem Heiligen Geiste. Zweitens. Über die Schöpfung Gottes und ihr Schicksal enthält das Neue Testament nicht viel. Die Wahrheiten über die Geisterschöpfung, den Abfall eines Teiles der Geisterwelt unter der Führung Luzifers, über die von Gott geschaffenen Besserungsstufen, auf denen die abgefallenen Geister wieder zu Gott zurückgeführt werden, über die Einhüllung der Geister in die Materie, waren für die damaligen Zeiten ebenso schwer verständlich, wie sie es für eure jetzige Zeit sind. Auch in den Briefen der Apostel findet ihr nicht viel davon. Denn dieser Wahrheitsstoff eignete sich sehr schlecht für eine briefliche Belehrung. Er konnte nur im mündlichen Vortrag dem Verständnis der Gläubigen näher gebracht werden. Doch Paulus deutet an verschiedenen Stellen seiner Briefe diese Wahrheiten wenigstens an. Ihr versteht seine Ausführungen nicht, weil sie eurer religiösen Anschauung fremd geworden sind. So schreibt er in seinem Brief an die Römer 8:19-24. Das sehnsüchtige Verlangen der ganzen Schöpfung wartet auf das Abstreifen der Hülle als Kinder Gottes. Denn der materiellen Vergänglichkeit ist die Schöpfung unterworfen worden, nicht auf eigenen Wunsch hin, sondern auf Veranlassung dessen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat, wegen der Hoffnung auf Rettung. Weil ja auch die Schöpfung von der Knechtschaft des Verderbens erlöst und dadurch zu der Freiheit gelangen wird, die in der Herrlichkeit der Kinder Gottes besteht. Wir wissen ja, dass bis jetzt die ganze Schöpfung überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. Und nicht sie allein, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Innern nach der Kindschaft, indem wir auf die Auflösung unseres Leibes warten. Du kennst infolge meiner Belehrung die Zusammenhänge, von denen hier die Rede ist. Paulus sagt, dass die ganze Schöpfung mit Sehnsucht auf das Abstreifen der Hülle wartet. Es warten also darauf die Steine, die Pflanzen, die Kräuter, die Blumen, die Tiere, die Menschen. Ein sehnsüchtiges Warten ist nur möglich in einem Wesen, in dem ein Geist verkörpert ist. Es sind daher in der ganzen Schöpfung Geister in die verschiedenen Arten der Materie eingehüllt. Es sind die einst abtrünnig gewordenen Geister, die zuerst als gehorsame Kinder Gottes und heilige Geister in Glanz und Herrlichkeit dastanden, dann aber ungehorsame Kinder wurden und sich dadurch den Ausschluss aus dem Vaterhaus Gottes zuzogen. Aber Kinder Gottes sind sie heute noch, wenn auch verstoßene Kinder. Sie sehnen sich nach dem Vaterhaus zurück und ringen danach, wieder frei zu werden von der materiellen Hülle, mit der sie umgeben wurden. So wie das Kind in den Geburtswehen danach ringt, frei zu werden von der Hülle des Mutterschoßes. Jene Geister haben sich nicht aus eigener Entschließung diese Hülle bereitet, sondern Gott war es, der sie ihnen aus Erbarmen gab, um sie durch Läuterung und Prüfung zu retten. Alle materiellen Wesen sehnen sich nach dieser Rettung, wenn sie auch nicht den Weg und das Ziel dieser Rettung kennen, und wünschen den Tag herbei, wo ihnen die materielle Hülle nach erfolgter Läuterung zu Kindern Gottes wieder weggenommen wird. Diese Sehnsucht haben vor allem die gottesgläubigen Menschen. Denn wenn sie auch schon, wie dies bei den ersten Christen der Fall war, mit den Geisterboten des himmlischen Vaterhauses in täglicher Verbindung stehen und in ihnen bereits die Erstlingsgabe und den Vorgeschmack des Gottesreiches empfangen haben, so sind sie doch dieses Reiches so lange nicht teilhaftig, als sie noch im materiellen Leibe leben. Drittens. Die Aufwärtsentwicklung in den Naturstufen deutet Paulus in seinem Brief an die Epheser mit den Worten an. Dahin ging nämlich der Ratschluss Gottes, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeit zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wäre. Er wollte in Christus als dem Haupte alles einheitlich wieder zusammenfassen, was im Himmel und auf der Erde ist. Epheser 1:9-10. Auf der Erde sind aber nicht bloß die Menschen. Sie bilden nur einen ganz geringen Bruchteil dessen, was auf der Erde existiert. Wenn nun Gott alles, was auf der Erde ist, mit Christus als dem Haupte vereinigen will, so folgt daraus, dass in allem Geister sind, die in der von Gott geordneten Entwicklung immer höher steigen, bis sie als reine Geister in die große Gemeinschaft mit Christus eingegliedert werden, der sie einst vor ihrem Abfall angehört haben. Dass es im Heilsplan Gottes liegt, alles wieder zu Gott zurückzuführen, und zwar nicht bloß die Menschen, sondern auch die ganze übrige Schöpfung, sagt Paulus im Römerbrief 11, 25-32. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dies Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit eigene Ansichten hegt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Heiden vollzählig in das Reich Gottes eingegangen sein werden. Alsdann wird ganz Israel gerettet werden. Denn Gott hat alles wegen des Ungehorsams eingeschlossen, weil er Erbarmen an allem üben will. Ich habe diese Stelle so wiedergegeben, wie sie richtig ist. Wenn der letzte Satz in der Übersetzung, die du vor dir hast, so lautet: Denn Gott hat die ganze Menschheit in Ungehorsam fallen lassen, um Erbarmen an allen zu üben, so hat der Übersetzer darin zwei Fehler gemacht. Er hat zunächst geschrieben, die ganze Menschheit, obschon im griechischen Text alles steht. Ferner hat er übersetzt, in Ungehorsam fallen lassen, während es heißt, er hat alles im Hinblick auf den Ungehorsam eingeschlossen. Er hat nämlich alles eingeschlossen in die materielle Hülle, die den einzelnen Besserungsstufen entspricht. Gott verschließt niemand in Ungehorsam. Er will im Gegenteil, dass alle zum Gehorsam zurückkehren, die einst wegen ihres Ungehorsams aus dem Reiche Gottes ausgeschlossen werden mussten. Das Israel der früheren Jahrtausende waren diejenigen, denen der reine Gottesglaube übermittelt worden war. Es sollte diesen Gottesglauben auf die Mitwelt übertragen und so als Sauerteig der Wahrheit wirken. Nach treuer Erfüllung dieser Aufgabe wäre es nach erfolgter Erlösung als erstes in das vom Erlöser erschlossene Reich Gottes eingegangen. Dieser Aufgabe hat sich jedoch der größte Teil Israels unwürdig gemacht. Darum wird das Heil zuerst den Nicht-Israeliten zuteil, also denjenigen, die früher nichts von Gott wussten. Und erst wenn alle Nicht-Israeliten zu Gott gelangt sind, werden diejenigen gerettet werden, die früher den Gottesglauben besaßen, aber nicht danach lebten. Die Ersten werden die Letzten sein, aber alles ohne Ausnahme wird gerettet werden. Über den Verlauf des Rettungswerkes Gottes macht der Apostel Paulus kurze, aber klare Angaben in seinem ersten Brief an die Korinther 15, 22-28. Wie durch Adams Schuld alle starben, so werden umgekehrt durch Christi Verdienst alle wiederum zum Leben kommen, und zwar ein jeder, wann die Reihe an ihn kommt. Als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Darauf der Rest, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, sobald er jede andere Herrschaft und jede Macht zum Aufhören gebracht hat. Er muss ja als König herrschen, bis er Gott alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er aber aussprechen wird, alles ist unterworfen, so wird doch selbstverständlich derjenige ausgenommen sein, der dem Sohne alles unterworfen hat, nämlich Gott. Wenn ihm, Gott, aber alles unterworfen ist, dann wird sich auch der Sohn selbst dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also alles wird wieder zu Gott kommen, was von Gott getrennt und als geistig tot dem Fürsten des geistigen Todes unterworfen war. Christus wird alles zu Gott zurückführen. Er war auch der Erste, der aus der Hölle, dem Reich des Todesfürsten, wieder herauskam, nachdem er dorthin zum Kampfe mit Luzifer hinabgestiegen war und ihn besiegt hatte. Das war die erste Auferstehung von den geistig Toten. Nach und nach werden alle geistig Toten folgen, indem sie zur Erkenntnis und Liebe Gottes gelangen, jeder, wann er an der Reihe ist. Die Reihenfolge hängt von den geistig Toten selbst ab. Wer sich beeilt und sich Mühe gibt, Gott zu suchen und nach dem Willen Gottes zu leben, kommt eher an die Reihe als der, welcher an seiner Rückkehr überhaupt nicht denkt oder sie sehr nachlässig und langsam betreibt. Alles hängt von seinem freien Willen ab. Wer in den Examina immer wieder durchfällt, wird erst spät zum Ziele gelangen. So ist es in eurem menschlichen Leben, so ist es auch im Jenseitigen. Der Letzte, der zu Gott kommt, ist der Todesfürst selbst, Luzifer. Paulus nennt ihn den Tod. Er ist ja die Ursache alles Abfalles vom Reiche Gottes und dadurch des geistigen Todes. Er ist der Mörder von Anbeginn, der den geistigen Tod aller von Gott Getrennten verschuldet hat und Millionen Jahre hindurch alles aufbot, die Rückkehr seiner Untertanen zum Reiche des Lebens in Gott zu verhindern. Er ist daher die verkörperte Trennung von Gott, der verkörperte Tod. Wenn es daher in der Offenbarung des Johannes 20,13 heißt, der Tod gab seine Toten heraus, so heißt das nichts anderes als, der Todesfürst Luzifer musste die geistig Toten, die seinem Reiche angehörten, wieder herausgeben. Wenn ich dir sagte, dass die Reihenfolge der Rückkehr von dem freien Willen der gefallenen Geister abhänge, so muss ich in diesem Punkte eine einzige Einschränkung machen. Nämlich Luzifer allein kann nicht eher wieder zu Gott kommen, bis der Letzte der von ihm Verführten das Ziel, Gott, erreicht hat. Er kann es nicht, auch wenn er es infolge einer Gesinnungsänderung zu erstreben suchte. Auch darf er, selbst wenn ihm eine bessere Erkenntnis früher käme, keinen der gefallenen Geister zur Besserung antreiben oder ihm zur rechten Erkenntnis verhelfen, um dadurch selbst schneller zu Gott zu gelangen. Das ist das gerechte Schicksal, das auf ihm als dem einstigen Rädelsführer lastet und das er nicht zu ändern vermag. Die Rettung aller von Gott Abgefallenen, auch Luzifers, ist die große Freudenbotschaft, die nicht bloß in den Briefen des Apostels Paulus verkündet wird, sondern die auch den Propheten des Alten Bundes in ihren Visionen gezeigt wurde. Es ist die Freudenbotschaft, auf welche die Offenbarung des Johannes mit den Worten hinweist: In den Tagen, wo die Stimme des siebten Engels erschallt, sobald er sich anschickt, in die Posaune zu stoßen, dann ist auch der geheime Ratschluss Gottes zum Abschluss gekommen, wie er ihn seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft mitgeteilt hat. Offenbarung 10,7. Wenn es wahr wäre, dass die Hölle ewig ist, wie ihr es heute lehrt, worin sollte dann am Ende der Tage die Freudenbotschaft bestehen, die Gott als Abschluss seines Heilsplanes in Aussicht stellt? Ein Abschluss mit der ewigen Verdammnis zahlloser Geister wäre wahrlich kein Tag der Freude, sondern ein Tag des Entsetzens für die ganze Schöpfung Gottes. Wo bliebe da die Wahrheit der Erlösung aller, auf die Paulus so oft und so eindringlich hinweist? Wo bliebe die Wahrheit des Wortes, das Gott beim Propheten Jesaja geschworen hat, dass der Tag komme, wo jedes Knie sich beugen und ihm jede Zunge schwören soll, und wo alle zu ihm kommen, auch die, welche ihm feindselig widerstrebt hatten? Wo bliebe da die Erfüllung all der Stellen, die ich dir vorhin angeführt habe? Alle Feinde Gottes werden durch Christus dem Vater zu Füßen gelegt, nicht mit Gewalt, sondern durch erbarmende Liebe, der auch ein Luzifer auf die Dauer nicht widerstehen kann. Gott zwingt keinen gefallenen Geist mit Gewalt vor seine Füße. Wenn er das wollte, dann brauchte er nicht so lange zu warten. Das hätte er schon längst tun können. Unter der Allmacht Gottes steht die Hölle von jeher. Wenn die Hölle sich einst vor Gott verdemütigt, dann geschieht es mit freiem Willen, in reumütiger Erkenntnis der Gerechtigkeit, der Liebe und Langmut Gottes. An der Lehre von einer ewigen Hölle, welche die ersten Christen nicht kannten, haltet ihr mit erstaunlicher Zähigkeit fest. Auf dieses Schreckmittel scheint ihr nicht verzichten zu wollen. Glaubt ihr denn, mit einer grausamen Unwahrheit bei den armen Menschen mehr erreichen zu können, als mit den Wahrheiten der Liebe und des Erbarmens? Und welche Anstrengungen ihr macht, um jene unwahre Lehre zu begründen. Ihr sagt, dass eine sogenannte Todsünde eine ewige Strafe zur Folge haben müsse, denn eine Todsünde sei eine unendliche Beleidigung Gottes. Das sind irrige und selbst erfundene Begriffe. Ein Geschöpf kann Gott nicht unendlich beleidigen und daher auch keine unendliche Bestrafung für sein Vergehen verdienen. Je tiefer derjenige steht, der dich beleidigt, umso geringfügiger siehst du die Beleidigung an. Aber was ist ein armseliges Geschöpf seinem Schöpfer gegenüber? Ein Stäubchen. Eure Beleidigung reicht an Gott überhaupt nicht heran. Ihr fügt ihm nichts Böses zu, sondern euch selbst. Und dann, wenn eine Todsünde eine unendliche Beleidigung Gottes wäre, dann könnte sie ja auch in eurem irdischen Leben nicht mehr vergeben werden. Wenn sie aber nach eurer Lehre den irdischen Menschen vergeben werden kann, warum sollte sie denn den Geistern des Jenseits nicht vergeben werden? Es sind noch dieselben Geister, ob sie nun in einem materiellen Körper sich befinden oder ob sie den Körper im irdischen Tode verlassen haben. Es ist dasselbe Ich im Diesseits und im Jenseits mit denselben geistigen Fähigkeiten. Im Jenseits ist daher dem Geiste dieselbe Gesinnungsänderung möglich wie im irdischen Leben. Man beruft sich auf die Bibel, um den Beweis für die Ewigkeit der Höllenstrafen zu erbringen. Man klammert sich an das Wort ewig, das in euren Übersetzungen des Neuen Testaments in Verbindung mit den jenseitigen Strafen gebraucht wird. Aber wie lautet denn das Wort, das ihr mit ewig übersetzt habt, im griechischen Urtext? Denn nicht auf eure Übersetzungen kommt es an, sondern auf den Sinn des Wortes, das im Urtext steht. Nun findest du aber an allen Stellen, an denen eure deutschen Bibelübersetzungen das Wort Ewigkeit oder ewig gebrauchen, im griechischen Text das Wort Äon. Auch ihr sprecht unter Benutzung desselben Wortes von Äonen. Ihr wollt damit große Zeiträume bezeichnen. Auch im Griechischen bedeutet das Wort Äon niemals Ewigkeit oder den Begriff des Ewigen. Auch dort hat es nur die Bedeutung eines Zeitraumes von unbestimmter Dauer. Das Altertum war ein Äon, das Mittelalter war ein Äon, die Neuzeit ist ein Äon. Nach der Anschauung der Römer war ein Äon ein Zeitraum von 100 Jahren. Ein Äon ist also eine Zeitdauer, deren Grenzen bald weiter auseinander, bald näher zusammenliegen. Sogar ein Menschenalter wird manchmal mit dem Worte Äon wiedergegeben. Aber niemals kann damit eine nie endende Zeitperiode ausgedrückt werden. Du darfst daher das Wort Äon nie mit Ewigkeit und das davon abgeleitete Eigenschaftswort nie mit ewig übersetzen, sondern musst dafür die Bezeichnung Zeit und zeitlich gebrauchen. Nun möchte ich dich zunächst auf die merkwürdige Tatsache aufmerksam machen, dass eure Übersetzer an zahlreichen Stellen der Bibel das Wort Äon und das davon abgeleitete Eigenschaftswort in richtiger Weise mit Zeit und zeitlich wiedergeben, weil das Wort ewig an jenen Stellen widersinnig wäre. Nur dort, wo von einer jenseitigen Strafe die Rede ist, gebrauchen sie das Wort ewig. Man merkt deutlich, dass sie da unter dem Einfluss der christlichen Religionen stehen, die eine Ewigkeit der Höllenstrafe lehren. Greifen wir nur einige von den zahlreichen Stellen der Bibel heraus, wo das Wort Äon mit Zeit oder zeitlich übersetzt werden muss. So heißt es von der Sünde wider den Geist, dass sie weder in diesem noch in dem anderen Äon vergeben werde, also weder in diesem Zeitalter noch in dem folgenden, oder weder in diesem Leben noch in dem kommenden. Man könnte ja nicht übersetzen. Sie wird weder in dieser Ewigkeit noch in der zukünftigen vergeben werden. Denn es gibt keine zwei Ewigkeiten. Bei dem Gleichnis von dem Sämann wird gesagt, dass bei einigen der Same erstickt wird durch die Sorgen dieses Äon, was ihr richtig übersetzt mit zeitlichen Sorgen. Von dem Begriff ewig kann auch hier nicht die Rede sein. In dem Gleichnis von dem Unkraut unter dem Weizen sagt Christus, dass die Ernte das Ende dieses Äon sei, also das Ende dieser Zeit oder dieser Welt. Auch hier kann es nicht Ewigkeit heißen. An dieser Stelle kommt das Wort Äon noch zweimal in der Bedeutung von zeitlich vor. Ich nehme noch einige Stellen aus den Briefen des Apostels Paulus. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise des jetzigen Äon, der jetzigen Zeit. Was wir vortragen, ist nicht die Weisheit dieses Äon oder der Machthaber dieses Äon, sondern verborgene Weisheit, die Gott vor allen Äonen vorherbestimmt hat. Aus diesen Stellen, die noch durch eine große Anzahl ähnlicher Stellen vermehrt werden könnten, magst du ersehen, dass das Wort Äon nicht die Ewigkeit bedeutet, sondern einen begrenzten Zeitabschnitt. Nun steht dasselbe Wort Äon an den Stellen, wo von einer jenseitigen Strafe die Rede ist. Wer gibt euch daher das Recht, dasselbe Wort, das ihr an zahlreichen anderen Stellen mit Zeit und zeitlich übersetzt, gerade dort mit ewig wiederzugeben, wo es sich um die Höllenstrafe handelt? Man sollte fast meinen, ihr hättet eine besondere Freude an einer ewigen Hölle. Christus sagt nach eurer Übersetzung, es ist besser für dich, verstümmelt und lahm zum Leben einzugehen, als dass du zwei Hände und zwei Füße habest und in das ewige Feuer geworfen werdest. Was hier mit ewigem Feuer bezeichnet wird, ist auch bloß ein Feuer, das einen Äon hindurch dauert, also zeitlich ist. Und merkwürdigerweise stand im Urtext an dieser Stelle nicht einmal das Wort Äon, sondern ist hineingefälscht worden. Denn im Urtext hieß es, in das Feuer der Hölle und nicht in das ewige Feuer. Auch an anderen Stellen hat man nachträglich ähnliche Fälschungen begangen. So heißt es in euren jetzigen Übersetzungen, weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, während es im richtigen Text hieß, weichet von mir, ihr Verfluchten, in die äußerste Finsternis. Ich denke, dich durch meine Darlegungen davon überzeugt zu haben, dass ihr für eure grausame und unwahre Lehre von einer ewigen Hölle in der Bibel keinen Anhaltspunkt finden könnt. Wie lange die Strafe für die einzelnen Geister dauert, hängt vor allem von den Geistern selbst ab. Je länger sie bei ihrem Abfall verharren, umso länger dauert die Trennung und die Strafe der Trennung. Selbst Gott weiß nicht, wann die einzelnen Geister zu ihm zurückkehren, da die Rückkehr von der freien Entscheidung des Geistes abhängt. Und ich habe dir ja gesagt, dass die zukünftigen freien Entscheidungen der Geister selbst dem Vorauswissen Gottes entzogen sind. Auch das, was ihr in falscher Übersetzung ewiges Leben nennt, indem ihr auch hier das Wort Äon mit ewig wiedergebt, ist bloß ein Leben in den zukünftigen Äonen oder in den zukünftigen Zeiten. Wie lange dieses Leben bei Gott für euch dauern wird, hängt von euch selbst ab. Wenn ihr Gott stets treu bleibt, dann wird jenes Leben endlos, also tatsächlich ewig sein. Aber wer weiß, ob später nicht noch einmal ein Abfall der Geister von Gott erfolgen wird, an dem ihr euch beteiligt, wie ihr euch an dem ersten Abfall unter Luzifer beteiligt habt. Denn die Freiheit des Willens ist bei den Geistern des Himmels dieselbe wie damals und die Möglichkeit des Missbrauches der Willensfreiheit ebenso vorhanden wie vor dem ersten Abfall. Ob ein solcher Abfall wieder einmal kommen wird, weiß auch Gott nicht, aus dem Grunde, den ich dir bereits angegeben habe. Ihr könnt also ebenso wenig von einer ewigen Belohnung sprechen wie von einer ewigen Bestrafung. Wenn nun in der Bibel von einem Feuer der Hölle gesprochen wird, so soll damit ein Sinnbild des übergroßen Schmerzes derer gegeben werden, welche die Strafen der Hölle zu erdulden haben. Auch ihr sprecht von einem brennenden Schmerz, ohne dass ihr wirkliches Feuer darunter versteht. Die Qualen der Hölle sind so groß, dass ihr euch keine menschliche Vorstellung davon machen könnt. Christus sagt, die Verdammten werden mit Feuer gesalzen. So wie das Salz alles durchdringt, so durchströmt der Schmerz jene Geister. Aber Christus fügt an dieser Stelle hinzu, das Salz ist etwas Gutes. So ist auch die Qual der Geister im Hinblick auf ihre Rettung in Wirklichkeit etwas Gutes, wenn sie sich auch noch so grausam ansieht und von den Menschen nicht verstanden wird, da sie ihnen nicht im Einklang mit der Barmherzigkeit eines Gottes zu stehen scheint. Und doch ist es nur die Liebe Gottes, die auch in den Qualen der Hölle spricht. Wenn eine Mutter ihr Kind dem Messer des Arztes hinhält, damit er es durch eine schmerzliche Operation von einer tödlichen Wunde heilen soll, dann ist es die Mutterliebe, die sie dazu antreibt. Sie muss dieses schmerzliche Mittel der Heilung wählen, weil es kein anderes gibt. So wird auch die Gesinnung der Geister der Tiefe nur durch die Qual geläutert, die sie zu erdulden haben. Ein anderes Mittel gibt es nicht. Aber für alle, auch die Verstocktesten, wird die Stunde kommen, wo sie als unglücklich gewordene Kinder infolge ihrer Qual sich aufmachen und heim zum Vater gehen. Weil das heutige Christentum das große Weltgeschehen nicht versteht, darum ist es in den wichtigsten Jenseitsfragen so ratlos. Darum kann es weder den Ursprung des Menschengeistes noch die auf dem Menschengeist lastende Sünde des Abfalles von Gott noch den Zweck der materiellen Schöpfung erklären. In allen diesen Fragen stellt es völlig irrige Lehren auf. Viertens. Wenn man von den heutigen christlichen Religionen über den Ursprung des Menschengeistes Aufschluss erbittet, so geben sie euch zur Antwort: Der Menschengeist wird im Augenblick der menschlichen Zeugung von Gott geschaffen. Er ist jedoch mit einer Sünde belastet, der sogenannten Erbsünde, weil der irdische Stammvater Adam in einem irdischen Paradies gesündigt hat und diese Sünde auf alle seine Nachkommen übergeht. Sie bedenken nicht das Törichte einer solchen Lehre. Sie erwägen nicht, dass alles, was Gott schafft, rein und ohne Fehl aus seiner Hand hervorgeht und dass die Befleckung eines Geistes nur durch persönliches Verschulden erfolgen kann. Dass daher auch der Menschengeist, wenn er bei der menschlichen Zeugung von Gott geschaffen würde, ganz rein und unbefleckt wäre. Von einer Erbsünde könnte in diesem Falle keine Rede sein. Denn wie sollten die Nachkommen Adams deswegen von Gott mit einer Knechtschaft der Sünde und einem Ausschluss vom Reiche Gottes bestraft werden, weil der Stammvater gesündigt hat? Von demselben Gott, der gesagt hat, ein jeder, der Sünde tut, soll sterben. Aber ein Sohn soll die Schuld des Vaters nicht mittragen. Hesekiel 18, 20. Demnach können die Nachkommen Adams nicht wegen des Abfalls ihres Stammvaters von Gott bestraft werden, wenn sie nicht selbst diesen Abfall mitgemacht haben. Tatsächlich sind sie, wie ich dich bereits belehrt habe, persönlich abtrünnig geworden, indem sie dem Beispiel Adams als Geist folgten und sich gleich ihm den Ausschluss aus Gottes Reich mit all seinen furchtbaren Folgen durch eigenes Verschulden zuzogen. Es ist also richtig, dass der Menschengeist von der Geburt an eine Sünde auf sich hat, die ihr Erbsünde nennt. Aber unrichtig ist eure Lehre, dass der Geist des Menschen erst bei der menschlichen Zeugung ins Leben tritt und eine Sünde auf sich habe, ohne persönlich gesündigt zu haben. Wie wollt ihr ferner bei eurer falschen Lehre über den Ursprung des Menschengeistes das Leid in der Welt erklären? Sollte Gott Geschöpfe zum Leiden ins Leben rufen und unter Qualen sterben lassen, ohne dass sie persönlich etwas Unrechtes begangen haben? Betrachte die Millionen von Kindern, die jährlich in größter Qual ihre Seele aushauchen. Womit haben sie das verdient? Haben sie etwa in ihrem jetzigen Dasein Gott beleidigt, dass er sie so schwer bestraft? Sie konnten ja noch gar nicht sündigen. Sie konnten Gut und Bös noch nicht unterscheiden. Und doch sollte der unendlich gütige und gerechte Gott unschuldige Kinder quälen? Wo bliebe da seine Güte und vor allem, wo bliebe seine Gerechtigkeit? So grausam und ungerecht ist nicht einmal der brutalste irdische Vater, dass er sich an einem harmlosen Kind vergreift, das ihm nichts zuleide getan. Und Gott sollte das tun? Ihr mögt alle erdenklichen Ausflüchte suchen, um dies zu erklären. Es gelingt euch nicht. Die grausame Ungerechtigkeit wegzudisputieren, die in dem Schicksal dieser Kinder läge. Das gilt von dem Menschenschicksal überhaupt. Aber wenn ihr wisst, dass euer Geist schuldbeladen aus einem früheren Dasein in das jetzige tritt, dann sind alle Schicksalsrätsel mit einem Schlage gelöst. Dann steht euch sowohl der große Abfall von Gott vor Augen, den der Geist des Menschen einst begangen, als auch etwaige frühere Menschenleben, die der Mensch mit Freveln belastet hat, deren Strafe und Sühne das jetzige Leben bedrücken. Wenn ihr das bedenkt, dann wird euch nicht mehr die Frage auf die Lippen kommen, die ihr so oft in Stunden tiefen Leides auszusprechen pflegt. Womit habe ich das verdient? Wenn Gott euch auf diese Frage euer ganzes vergangenes Dasein in einem Bilde vor Augen stellen wollte, dann würdet ihr vor Grauen verstummen. Auch so vieles aus den biblischen Schriften würde euch verständlich sein, was euch bis jetzt dunkel geblieben. So würdet ihr den scheinbaren Widerspruch von selbst lösen können, der in den Worten des Alten Testaments enthalten ist, in dem es einmal heißt: Ein Sohn soll die Schuld des Vaters nicht mittragen. Und ein anderes Mal: Ich will die Sünden der Väter an den Kindern strafen bis ins dritte oder vierte Glied. Wenn Gott die Sünden der Väter an den Kindern straft, so geschieht es nicht in der Weise, dass er unschuldige Kinder für das Vergehen des Vaters leiden lässt. Das wäre ein Unrecht. Vielmehr verkörpert er in dessen Kindern solche Geister, die von sich aus ein schweres Schicksal verdient haben, aber infolge dieses Schicksals auch für ihren Vater eine sichtbare Strafe sein sollen. Und da ein Vater seine Nachkommen höchstens bis ins dritte oder vierte Glied erlebt, so kann diese Strafe für ihn bis ins vierte Glied dauern. Wie erklärst du ferner bisher bei deiner bisherigen Lehre von der Erschaffung des Menschengeistes im Augenblick der Zeugung den Satz der Bibel: Gott kann auch aus diesen Steinen Kinder Abrahams erwecken? Du sagst vielleicht, dass Gott in seiner Allmacht aus den Steinen Menschen erschaffen könne. Aber solche Menschen wären doch keine Kinder Abrahams. Denn Menschen können nur auf dem Wege der Zeugung Kinder Abrahams werden, indem sie durch ihre menschlichen Vorfahren von Abraham abstammen. Wie aber können Steine auf dem Wege der Zeugung Kinder Abrahams werden? Mit all eurer theologischen Weisheit vermöget ihr das nicht zu erklären. Wenn du aber weißt, dass in den Steinen, wie überhaupt in der Materie, Geister verkörpert sind, dann ist die Erklärung von selbst gegeben. Dann begreifst du, dass Gott die in den Steinen verkörperten Geister ihrer Hülle entkleiden und sie den Kindesleibern einverleiben kann, die auf dem Wege der Zeugung im Schoße der Nachkommenschaft Abrahams ins Dasein treten. Dasselbe gilt von den Worten Christi: Ich sage euch, wenn diese schwiegen, würden die Steine schreien. Lukas 19, 40. Steine können selbstverständlich nur dann schreien, wenn ein Geist in ihnen lebt. Fünftens. Wie ihr eine ganz falsche Lehre von der Erbsünde aufgestellt habt, so ist auch eure Auffassung von der Sünde überhaupt eine verkehrte. Die Bibel unterscheidet zwischen der Sünde als Abfall von Gott und den Sünden als menschliches Straucheln der Gottesgläubigen. In dem ersten Brief des Apostels Johannes steht eine Stelle, deren Erklärung euch große Schwierigkeiten bereitet. Sie lautet: Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, und es ist keine Sünde zum Tode, so soll er für ihn beten und ihm so Lebenskraft geben, nämlich denen, die keine Sünde zum Tode begehen. Es gibt auch eine Sünde zum Tode. Wenn jemand eine solche begeht, sage ich nicht, dass man für ihn beten soll. Jedes Unrecht ist eine Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tode. 1. Johannes 5, 16-17. Hier macht also Johannes einen Unterschied zwischen der Sünde, die zum Tode führt, und den Sünden, die nicht zum Tode führen. Und, was euch in den Worten dieses Apostels am unverständlichsten klingt, ihr braucht für einen, der die Sünde zum Tode begeht, nicht einmal zu beten. Den Sinn dieser Worte kann ich dir am besten an einem Beispiel klar machen. Die Soldaten haben bei ihrem Eintritt zum Militär einen Fahneneid zu leisten. Dadurch werden sie Soldaten ihres Vaterlandes. Nun kommen ja auch bei den Soldaten Fehler vor, für die sie nach den militärischen Gesetzen bestraft werden, ohne dass sie dadurch aufhören, Soldaten ihres Vaterlandes zu sein. Aber eine Soldatensünde gibt es, durch die einer aufhört, Soldat seines Vaterlandes zu sein und auf der die Todesstrafe ruht. Es ist dies die Fahnenflucht, durch Übergehen zum Feinde des Vaterlandes. Dadurch wird er tot für die eigene Heimat. Es ist militärisch die Sünde zum Tode. Und wenn die Mutter eines solchen Deserteurs bei der Regierung ihres Landes um Gnade für ihren fahnenflüchtigen Sohn bitten würde, so wäre dies zwecklos. Denn er untersteht ja nicht mehr der Gewalt des eigenen Staates, sondern hat sich unter die Herrschaft eines feindlichen Staates begeben und ist jetzt dessen Gesetzen unterworfen. Dieser Staat lässt ihn nicht mehr frei, selbst wenn der Fahnenflüchtige zurück wollte. Aber er will ja auch gar nicht zur alten Heimat zurückkehren. Die an die heimatliche Regierung gerichteten Gnadengesuche der Mutter sind also vollkommen zwecklos. Wende dieses Beispiel auf eure Stellung zu Gott an. Als gottesgläubige Menschen seid ihr Untertanen des Reiches Gottes. Wenn ihr auch als schwache Erdenpilger täglich kleinere oder größere Fehler begeht, so sind das Sünden, für die ihr zwar von Gott bestraft werdet, durch die ihr jedoch nicht aufhört, Untertanen des Reiches Gottes zu sein. Kehrt ihr aber Gott den Rücken durch Unglauben, Gottesleugnung oder indem ihr lebt, als ob es keinem Gott gäbe, so ist das die Sünde der Fahnenflucht. Es ist die Sünde, durch die ihr euch vom Reiche Gottes trennt und in das Reich der bösen, gottfeindlichen Mächte übergeht. Ihr gebt den Gehorsam gegen Gott vollständig auf, wie ja ein Deserteur durch die Fahnenflucht sich dem Gehorsam gegen seinen Landesherrn entzieht. Ihr seid tot für das Reich Gottes. Ihr habt die Sünde zum Tode begangen. Was sollte also das Gebet eines anderen für einen solchen Überläufer für Nutzen haben? Jener will ja von Gott nichts wissen und nicht zu ihm zurückkehren. Gott müsste ihn also auf euer Gebet hin zwingen, zurückzukehren. Das kann Gott nicht, weil er jedem freien Willen gegeben hat und niemals in die freien Entscheidungen eines Geschöpfes mit Zwang eingreift. Sein Heil muss jeder aus freier Entschließung wirken. Die erste Fahnenflucht wurde begangen bei der großen Geisterrevolution unter Luzifer. Das war die erste Sünde zum Tode. Sechstens. Die Auferstehung von den Toten besteht also darin, dass die im Reiche der geistig Toten weilenden Geister sich in Reue wieder zum Reiche Gottes erheben. Sie kehren als frühere Deserteure wieder in die alte Heimat zurück. Dass sie zurückkehren können und von dem Fürsten des gottfeindlichen Reiches, Luzifer, nicht mehr mit Gewalt festgehalten werden, haben sie dem Erlöser zu verdanken. Dieser hat durch seinen Sieg über den Fürsten des Totenreiches die Freigabe derer erzwungen, die ihren Abfall bereuen und zu Gott zurückkehren möchten. Er selbst war der Erste, der zu den Toten der Hölle hinabgestiegen war, ohne selbst zu den von Gott Abgefallenen zu gehören. Er war auch der Erste, der aus der Hölle zum Himmel aufstieg, Vorher war dies keinem Geiste der Tiefe möglich. Wer einmal in der Hölle war, konnte nicht mehr zur Höhe. Die Rückkehr Christi aus der Hölle war die erste Auferstehung von den Toten. Darauf weist Paulus so oft in seinen Briefen hin. So schreibt er an die Epheser. Dass Christus aber auferstanden ist, welchen Sinn hat es als den, dass er zuerst auch hinabgestiegen war an die Plätze, die tiefer als die Erde sind? Epheser 4, 9. Er meint damit die Höllensphären. Sie sind, wie ich dich bei einer anderen Gelegenheit belehrt habe, tiefer als die irdischen. Und an die Kolosser schreibt er 2, 15. Nachdem er die Mächte und Gewalten überwunden hatte, triumphierte er über sie. Es sind dies die Höllenmächte, gegen die er nach seinem Abstieg in die Hölle im Verein mit den himmlischen Legionen kämpfte und die er überwand, und deren Fürsten, Luzifer, er durch seinen Sieg zwang, diejenigen herauszugeben, die nicht mehr länger Untertanen des Totenreiches sein wollten. Darauf weist Paulus in seinem Brief an die Kolosser hin mit den Worten: Weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch mit ihm auferweckt worden. Auch euch, die ihr einst tot waret, hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht. Kolosser 2, 12 bis 15. Die Kolosser, an die Paulus schreibt, waren einst auch geistig tot und Untertanen Luzifers. Aber später kamen sie zum Glauben an Christus und das Reich Gottes. Durch diesen Glauben gehörten sie Christus an und wurden mit ihm des Reiches Gottes teilhaftig. Wenn es hier von Christus heißt, dass Gott ihn lebendig gemacht habe, so ist das nicht so zu verstehen, als sei Christus auch geistig tot gewesen. Aber er war im Reiche der geistig Toten und äußerlich vom Reiche Gottes getrennt. Also der Wirkung nach war Christus in diesen Höllensphären einem geistig Toten gleich, wenn er auch selbst nicht geistig tot war. Gott machte ihn insofern wieder lebendig, als er ihm die Kraft zum Siege über die Mächte des Totenreiches verlieh und dadurch ihn in das Reich des himmlischen Lebens zurückführte. Die Auferstehung von den Toten hat also nicht das Geringste mit einer Wiedererweckung der irdischen Leiber zu tun. Eine Auferstehung des Fleisches, wie es in den christlichen Glaubensbekenntnissen heißt, gibt es nicht. Darin stand in den ersten christlichen Jahrhunderten auch nicht Auferstehung des Fleisches, sondern Auferstehung der Toten. Dieser Ausdruck bedeutet nichts anderes als die tröstliche Wahrheit, dass alle geistig Toten, einschließlich Luzifer, wieder zu Gott zurückkehren würden. Später hat man diese Worte geändert, als man die falsche Lehre eingeführt, dass die irdischen Leiber der Verstorbenen wieder lebendig würden, während doch Paulus die richtige Lehre in den Worten wiedergibt: Es wird gesät ein natürlicher Leib, auferweckt ein geistiger Leib. 1. Korinther 15, 44. Auch der irdische Leib Christi wurde nicht auferweckt. Er war wie alle materiellen Menschenleiber aus dem Od der Erde entstanden und kehrte wie diese auch wieder zur Erde zurück. Nur dass er nicht auf dem Wege der Verwesung in das irdische Od aufgelöst wurde, sondern durch eine Dematerialisierung von Seiten der Geisterwelt. In derselben Weise wie der Leichnam Christi war auch der Leib eines Henoch und eines Elia in Od aufgelöst worden. Aus Od der Erde ist jeder Menschenleib entstanden. In Od der Erde löst sich auch jeder Menschenleib wieder auf. Von diesem Gesetz gibt es keine Ausnahme. Die Christen von heute denken sich unter Auferstehung von den Toten eine Wiederherstellung des irdischen Leibes. Und die Auferstehung Christi am Ostersonntag ist ihnen die Wiedervereinigung seines Geistes mit dem Körper, der 3 Tage im Grabe gelegen hatte. Das alles sind große Irrtümer, denn die Auferstehung Christi von den Toten ist, um dies noch einmal zu wiederholen, nur seine Rückkehr aus dem Reiche der geistig Toten, eine Rückkehr aus der Hölle in die er als Geist hinabgestiegen war. Das apostolische Glaubensbekenntnis drückt das richtig in den Worten aus: abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Klarer würden die Worte lauten: abgestiegen zu den Toten, am dritten Tage wieder zurückgekehrt von den Toten. Die Bezeichnung Auferstehung von den Toten wirkt deshalb so verwirrend auf euch, weil ihr bei dem Worte Tod nur an das irdische Sterben und bei dem Worte Tote nur an Leichen, Gräber und Kirchhöfe zu denken gewohnt seid. Ihr beachtet nicht den Sprachgebrauch der Bibel, wonach das Wort Tod die Trennung von Gott bezeichnet und unter Toten die von Gott Getrennten zu verstehen sind. Viel haben zu diesem Missverständnis auch die falschen Übersetzungen einzelner Bibelstellen beigetragen. So die Stelle im Buch Hiob 19, 25-26. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter auf dieser Erde auftreten wird. Und danach werde ich, mag auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich ohne mein Fleisch sein, meinen Gott schauen. Diese Worte hat man in ihr Gegenteil verdreht und geschrieben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er wird mich hernach aus der Erde aufwecken, und ich werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden und in meinem Fleische Gott schauen. Eine andere Fälschung habe ich dir bereits früher erklärt. Es ist die Stelle im Matthäusevangelium, wo berichtet wird, dass beim Tode Jesu Tote aus den Gräbern hervorgekommen seien, während es in Wirklichkeit hieß, dass durch das Erdbeben Leichen aus den Gräbern herausgeschleudert wurden. Hierher gehört ferner eine Stelle des Johannesevangeliums 5,28. Die Stunde kommt, ja, sie ist schon jetzt da, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Was hier mit Gräber bezeichnet wird, ist dasselbe, was Petrus in seinem Brief Gefängnis nennt, indem er schreibt: Im Geist ist Christus hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis die Botschaft gebracht. 1. Petrus 3,19. Und an der anderen Stelle: Gott hat die gefallenen Engel in die Unterwelt hinabgestoßen, hinein in die Höhlen der Finsternis. 2. Petrus 2,4. Dass in der vorhin angeführten Stelle bei Johannes nicht die Gräber auf dem Kirchhof gemeint sein können, geht schon daraus hervor, dass Christus sagt, die Stunde sei jetzt schon da, wo die Toten in den Gräbern seine Stimme hören würden. Also hätten damals bereits die Leiber der Verstorbenen aus den Gräbern kommen müssen. Doch Christus meint mit jenen Worten die geistig Toten in den Gefängnissen Satans, die er durch seinen bevorstehenden Abstieg zur Hölle befreien wollte, soweit sie auf die Stimme des Erlösers hören würden. Auch hat die Tatsache, dass Christus nach seinem irdischen Tode seinen Getreuen in einer materiellen Gestalt erschienen ist, zu der falschen Auffassung geführt, er habe seinen früheren menschlichen Leib wieder angenommen. In Wirklichkeit machte er sich in derselben Weise sichtbar, wie sich stets die Geister sichtbar machen, nämlich durch Materialisation ihres geistigen Leibes. Haben nicht viele andere Geister vor Christus das getan? Kamen nicht eines Tages drei Geister in vollkommen Menschstall zu Abraham und aßen mit ihm in derselben Weise, wie Christus nach seinem Tode mit seinen Jüngern gegessen hat? Und hat der Erzengel Raphael nicht viele Wochen hindurch den jungen Tobias in einer menschlichen Gestalt begleitet, mit ihm gegessen und getrunken, so daß dieser ihn für einen gewöhnlichen Menschen hielt? War es da also etwas Besonderes, dass Christus sich nach seinem Tode seinen Jüngern zeigte und mit ihnen sprach, aß und trank? Solche Materialisationen von Geistern erlebt ihr auch heute noch. Auch böse Geister können sich in dieser Weise verkörpern. Der wahre Sinn der Auferstehung von den Toten wurde erst nach der Himmelfahrt Christi durch die Geister Gottes den Aposteln und Gläubigen klargemacht. denn so oft Christus während seines irdischen Lebens mit den Aposteln über seine Auferstehung von den Toten sprach, verstanden sie nicht, was er damit meinte. Sie sprachen untereinander darüber, was wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint sei. Markus 9, 10. Über die Ansicht der religiösen Führer des jüdischen Volkes der damaligen Zeit bezüglich der Auferstehung von den Toten berichtet die Apostelgeschichte. Die Sadduzäer behaupten, es gäbe keine Auferstehung, auch keine Engel und keine Geister, während die Pharisäer beides annehmen. Apostelgeschichte 23, 8. Zu einer Rückkehr aus dem Reich der geistig Toten zum Reiche Gottes bedarf niemand irgendwelcher menschlichen Einrichtungen, keine äußeren Kirchenorganisationen, keine Priester, wie sie die heutigen Religionen, vor allem die katholische, aufweisen. Der von Gott Abgeirrte kann jederzeit sich innerlich mit Gott, seinem Vater, in Verbindung setzen und erhält von ihm ohne menschliche Zwischeninstanzen Verzeihung und Kraft zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Siebtens. Deine bisherige Kirche lehrt im Gegensatz hierzu die Notwendigkeit sogenannter Sakramente als Mittel zur Erlangung des Heiles. Und da diese Sakramente nur von Priestern gespendet werden können, die von den Bischöfen geweiht sind, so besitzt die katholische Kirche in der Sakramentenlehre das stärkste Machtmittel, die Gläubigen an ihre Kirchenorganisation zu fesseln. Denn ohne das Dazwischentreten eines Priesters ist es nach der Lehre dieser Kirche nicht möglich, zu Gott zu gelangen. Es wird dir beim Lesen des Neuen Testaments auffallen, dass in der Lehre Christi und der Apostel auch nicht ein einziges Wort enthalten ist, mit dem ihr die Sakramentenlehre begründen könntet. Eure Sakramente in der von euch gelehrten Bedeutung sind menschliche Erfindungen, wie ich dir jetzt zeigen werde. A. Als erstes und notwendigstes Sakrament gilt euch die Wassertaufe. Ihr behauptet, dass die Taufe aus sich, also ohne Zutun des Täuflings, aus einem Feinde Gottes ein Kind Gottes mache, indem sie sowohl die sogenannte Erbsünde als auch alle persönlichen Sünden tilge. Darum tauft ihr auch die Kinder, die nicht einmal wissen, dass sie die Taufe empfangen. Das sind ganz irrige Vorstellungen von der Bedeutung der Taufe. Denn in der ersten christlichen Zeit war die Taufe nichts weiter als die Vornahme einer äußeren Handlung zum Zeichen einer inneren Gesinnung. Durch die Taufe wurde also nichts Neues bewirkt, wie ihr lehrt, sondern bloß das nach außen kundgetan, was an innerer Gesinnung im Täufling vorhanden war. So war die Taufe des Johannes für diejenigen, die sie annahmen, ein in der Öffentlichkeit abgelegtes Zeugnis dafür, dass sie den Worten des großen Bußpredigers Glauben schenkten und von ihrem bisherigen schlechten Lebenswandel ablassen wollten. Dass diese Taufe öffentlich gespendet wurde, war das Wesentliche. Alle sollten sehen können, wer die Taufe empfing. Du könntest nun denken, ein äußeres Zeichen für eine innere Gesinnung sei nicht erforderlich. Aber ihr Menschen täuscht euch selbst so oft über eure wirkliche Gesinnung und werdet euch erst dann vollkommen darüber klar, wenn ihr sie äußerlich vor der Öffentlichkeit an den Tag legen sollt. Da zeigt es sich dann nicht selten, dass das vermeintliche Gute in euch doch nicht so groß ist, als ihr im Stillen geglaubt hattet. Unter denen, die zu Johannes kamen und seine Predigt hörten, befanden sich auch viele, die eine Änderung ihrer Gesinnung in sich zu verspüren meinten. Als sie aber die Taufe als äußeres Bekenntnis dieser Gesinnungsänderung vor allem Volk empfangen sollten, da schreckten sie zurück. Es kam die Menschenfurcht, und sie war stärker als das Gute in ihnen. Sie fürchteten das Gespött ihrer Mitmenschen, vor allem der jüdischen Geistlichkeit, die ja Johannes nicht als einen Gesandten Gottes anerkannte. Aus Menschenfurcht lehnten sie also die Taufe ab. Wäre daher dieses äußere Zeichen nicht gewesen, vor dessen Annahme oder Ablehnung sie gestellt wurden, so wäre es ihnen nie zum Bewusstsein gekommen, dass sie tatsächlich nicht reif für das Reich Gottes waren. Denn wer sich aus menschlichen Rücksichten scheut, für das, was er als wahr und recht erkannt hat, auch öffentlich einzutreten und alle irdischen Folgen eines solchen Bekenntnisses auf sich zu nehmen, auf den ist kein Verlass. Er ist nicht brauchbar für die Sache Gottes, denn das Irdische steht ihm höher. Aus demselben Grunde ließ sich auch Christus von Johannes taufen. Auch er wollte öffentlich bekunden, dass er für die von Johannes gepredigte Wahrheit eintrete. Johannes wählte als äußeres Zeichen der Anerkenntnis seiner Lehre und des Willens zur Lebensbesserung die Taufe in der Form des Untertauchens in Wasser. Er hätte auch ein anderes Zeichen wählen können. Aber das Untertauchen in Wasser war das schönste Sinnbild dessen, was er mit seiner Predigt bezweckte. Er lehrte die Reinigung von Sünde durch Änderung der bisherigen schlechten Gesinnung.